Wir haben den zweiten Satz aus der Sonata in B-Moll, Opus 20 von Jan Vaclav Voríšek gehört. Das ist ein tschechischer Komponist, ein Zeitgenosse von Franz Schubert. Und die Pianistin dieser Aufnahme, Katharina Titova, ist jetzt bei mir im Studio. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf Radio 3, Katharina Titova.
Ich freue mich auch.
Ich hatte Ihr Mikro gar nicht auf. So, jetzt hören wir Sie.
Hallo.
Ja, also nochmal, herzlich willkommen. Ja, aufregend hier, wenn man jemanden zu Gast hat. Ja, wir haben ja schon kurz gesprochen und dabei fast das Ende der Nachrichten verpasst. Und da haben Sie mir erzählt, dass Ihre Karriere, Ihre Laufbahn als Musikerin mit diesem Haus, mit dem Haus des Rundfunks, wo wir uns gerade befinden, zusammenhängt. Warum?
Ja, das kann man auch so sagen. Nicht nur natürlich, nicht nur dieses Haus war im Spiel, aber wirklich, das war das erste Mal, wo ich in Berlin war, und ich war hier für ein Vorspiel für eine große Label Sony. Ich habe hier ein Vorspiel gemacht in diesem Haus.
Also sind Sie nicht das erste Mal hier, Sie waren ja auch schon mal in einer Sendung.
Ja, und ich wurde tatsächlich ausgewählt Genehmigung bekommen von Sony, dass ich das dann aufnehmen darf. Ja, vielleicht spielen Sie auch ein Stück heute.
Also war das, das werden wir nachher noch machen,
ja,
genau.
Toll.
Also war das ein erfolgreiches Vorspiel, was Sie hier hatten?
Ja.
Also haben Sie erstmal schon mal eine positive Energie, mit der Sie hier ins Haus kommen. Das freut mich sehr.
War das noch Studentin damals?
Noch Studentin.
Aus Dresden, ja.
Genau. Sie haben Ihr Studium in Deutschland begonnen?
Ja, in Münsterland.
Im Münsterland. Warum sind Sie denn von der Ukraine dann nach Deutschland gegangen zum Studium?
Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht ganz klar beantworten, warum. Aber es gab einfach die Möglichkeit, nach Europa zu gehen und europäische Tradition auch so da mitnehmen. Die sind ja auch wichtig für was ich mache im Leben. Und ich war auch nach der ukrainischen Schule, war ich auch kurz in Moskau. Und da habe ich verstanden, dass man wahrscheinlich weg muss.
Aus Moskau.
Ja, also irgendwie mit meinem Bauch hatte ich das irgendwie komisch, hat sich das komisch angefühlt. Und dann ohne Schulabschluss bin ich nach Münster eingereist und mit sogenannte Genie-Paragraph, ich weiß nicht, ob das jetzt noch heißt, so heißt, und wurde ich da, habe ich da einen Platz, Studienplatz bekommen in Münster. Tolle Stadt.
Ja. Hatten Sie den Studienplatz schon vorher oder haben Sie alles auf eine Karte gesetzt und sind einfach hergekommen und haben gedacht, ich probiere es, ich setze jetzt alles auf die Karte?
Ja, da hat jemand mich einfach empfohlen, ein Video, Videokassette damals, also Video zu Herr Keller einfach so weitergeleitet, und dann irgendwie war das so, das ist jetzt, wenn ich das jetzt alles analysiere, wie das war, das ist ganz lustig alles, ja.
Ja,
vielleicht ist das ein Schicksal.
Dann haben Sie in Münster und in Dresden studiert.
Ja.
Und ich will nochmal zurückkommen auf die CD, von der wir eben das Stück gehört haben, von Jan Vaclav Voríšek. Die haben Sie ja schon vor 10 Jahren, glaube ich, aufgenommen, diese CD. Ja. Und diese Sonate hat ja den Beinamen Sonata quasi una Fantasia. Also eine Sonate fast wie eine Fantasie, kann man das übersetzen. Da denkt man natürlich sofort an Beethovens Mondscheinsonate, die diesen Beinamen ja auch hat.
Und die ist auch drauf auf diese CD.
Die ist auch drauf auf dieser CD. Und die CD heißt ja auch quasi una Fantasia, also fast wie eine Fantasie. Das bringt mich natürlich auf den Gedanken, Fantasie ist eine wichtige Sache für Sie. Was genau beflügelt dann Ihre Fantasie? Wie ist es um Ihre Fantasie bestellt?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Programm von gestern, von morgen, ist auch voll mit Fantasie gestaltet, ja. Und zwar Programmmusik. Da bin ich ganz großer Fan von Programmmusik, weil ich mit meinem Klavierspiel und mit meinen Händen sozusagen Geschichte erzählen möchte.
Also Programmmusik heißt Musik, die außerhalb eines musikalischen Kontextes noch eine Handlung hat oder ein Bild ist.
Genau, und Musterbeispiel dafür zum Beispiel, das ist Mussorgsky natürlich und auch Dante-Sonate.
Also Mussorgskys Bilder einer Ausstellung.
Ja.
Spielen Sie ja morgen, und die Dante-Sonate von Franz Liszt.
Genau, das sind natürlich Meilensteine des gesamten Klavierliteratur. Für mich ist das halt sehr wichtig, dass ich nicht nur Töne sozusagen richtig treffe, ja, dass ich wirklich das, was dahinter steht, nach der das ganze musikalische Werkzeug, dass ich da weiter rangehe und viel wie möglich Menschen anspreche, weil natürlich diejenige, die die Dante-Sonate oder satirisch angelegte Dichtung von Dante kennt, Göttliche Komödie, diejenige, die das kennt, um was es geht, um Korruption, um korrupte Politiker, um Gut und Böse. Für diejenigen, das ist sehr interessant, die in musikalische Version das anzuhören. Aber für diejenigen, die das nicht kennen, zum Beispiel, und ich trenne mein Publikum nicht. Also ich möchte wirklich für alle da sein. Und für diejenigen, die das nicht kennen, sagt die Musik alles. Und das ist halt das Gute an Programmmusik, dass man viele Menschen damit ansprechen kann.
Sie spielen aber auch sicherlich manchmal die sogenannte absolute Musik, also Musik, die wo kein außermusikalisches Programm wie eine Dichtung, ein Gemälde, eine Erzählung oder so dahinter steht. Schaffen Sie sich dann selbst ein Programm, damit Sie einen besseren Zugang zu dieser Musik haben? Weil Sie ja gesagt haben, Programme beflügeln Ihre Fantasie.
Ja, ich kann da gleich ein Beispiel sagen. Wenn ich die Große Tor von Kiew spiele oder Baba Yaga zum Beispiel, da fliege ich ja mit. Also ich muss ja keine Bilder sehen oder so, weil die Musik ist so gut geschrieben. Es ist so eine außerpianistische Fertigkeit, was man da liefern natürlich muss. Die Musik ist einfach, also komponistische Sprache ist so gut von beide Komponisten, auch von Liszt natürlich, ist ja bekannt, aber auch von Mussorgsky, dass man mit der Musik sozusagen, wenn ich das selber spiele, ich sehe die Bilder schon. Also ich hoffe auch, dass die Menschen, die im Saal sitzen, die Bilder auch ohne zu erklärt bekommen, auch sehen würden. Wobei ich empfehle sehr, um 19:15 Uhr mit Christian Reichardt eine Einführung anzuhören, weil er erklärt das sehr, sehr gut.
Die Bilder einer
Ja,
Ausstellung.
nicht nur, also ganze Programm, aber ja, ich empfehle das wirklich.
Ja, Sie haben das große Tor von Kiew erwähnt. Es gibt ja Pianisten, die sagen, jetzt in dieser Zeit spiele ich diese Musik nicht mehr. Also ich erwähne nur Jewgeni Kissin, der hat gesagt, also das große Tor von Kiew. Kiew wird als russische Hauptstadt in dieser Komposition von Mussorgsky behandelt und deswegen spiele ich es nicht mehr. Haben Sie solche Gedanken auch? Sie haben es ja morgen aufs Programm gesetzt. Sie spielen also Bilder einer Ausstellung und auch diesen Satz natürlich, oder?
Ja, gute Frage auch. Am Anfang, vor 2 Jahren, habe ich keine russische Musik gespielt.
Also zu Beginn des
Ja,
Angriffskrieges auf die
genau.
Ukraine.
Und auch, also das muss ich sagen, also dieses Mitleid und natürlich, ich habe ja bis jetzt ukrainische Pass und ich war sehr oft in der Ukraine. Jetzt, warum ich das spiele, also erstens, weil mit musikalischen Gründen natürlich, was ich jetzt schon erwähnt hatte, aber auch, es geht leider nicht mehr, abzusagen, weil es gibt viele Veranstalter, die mich buchen, die zum Beispiel diese oder diese Werk, die, sag ich mal so, slawisch sind. Ja, also ich würde das nicht auch als russische Musik nennen. Das ist slawische Musik. Das ist auch Weltmusik. Das gehört ja auch, habe ich so gehört, von vielen Veranstaltern, wo ich meinen Streit hatte, dass ich so zum Beispiel dieses Stück von Rachmaninow oder von anderen vielleicht durch andere Komponisten, europäische Komponisten ersetzen kann. Mir wurde gesagt, nein, das gehört uns. Ja, das gehört nicht nur und wir haben da keine Verbindung. Also jetzt kann ich das nicht mehr schieben, dass ich russische Musik nicht spiele. Ich verliere meine Konzerte und eigentlich auch, was für ein Pianist ist ohne russische Musik, ohne slawische Musik. Was Tor von Kiew betrifft, ich denke nicht, dass der Mussorgsky damals in diesem Kontext das geschrieben hat. Das war tatsächlich damals Russische Reich. in diese Zeit, 1802,
In den 70ern,
ja,
ne? Oder? Also,
okay.
Mitte, Ende 19.
Ja,
Jahrhundert.
Und ich denke nicht, dass er da so diese ganze nationale Fragen genau gestellt hat. Also da, das ist, geht ja da um große Kunst, um Gemälde, um seinen Freund Hartmann,
den Maler,
den Maler. Ob die Bilder da wirklich von ihm sind oder Zeichnungen, das wissen wir nicht genau jetzt. Und das ist doch auch das Gute, weil man könnte mit der Musik wirklich, wirklich die Bilder jeder für sich vorstellen.
Sie haben einen sehr schönen Satz gesagt und eigentlich reicht dieser Satz, glaube ich, auch als Erklärung manchmal. Vielleicht ist er ein bisschen zu einfach, aber ich finde ihn schön. Die Musik gehört uns.
Ja.
Und das ist ja eigentlich so. Es kommt ja auch darauf an, wie man es macht, wie man da rangeht. Also diese Musik ist ja, wie gesagt, im 19. Jahrhundert entstanden und ja.
Vielleicht ist das banal, aber ich glaube, dass man wirklich Politik von Kunst trennen muss.
Gut, ja, das ist natürlich immer die Entscheidung des Pianisten. Andere Pianisten wie Igor Levit, die politisieren sehr gerne, stellen das sehr in den Vordergrund. Das ist ja nun schon fast ein Markenzeichen von Igor Levit zum Beispiel geworden. Haben Sie auch ein Markenzeichen?
Ich denke, mein Markenzeichen ist meine Freiheit. Und das ist halt sehr wichtig für einen Künstler, wirklich frei zu sein. Frei leben, frei denken, frei spielen. Und das ist meiner Meinung nach, Entscheidende. Weil wir jeden Tag, wir Künstler, sage ich mal so, jeden Tag hat man neue Ideen und wenn du da nicht frei bist und wenn du weißt, also, okay, das ist eine Schiene oder, das ist vielleicht, spiele ich heute Bach und morgen Liszt oder übermorgen noch was, in jeder Sicht Freiheit ist gut. Das ist meine Markenzeichen, vielleicht. Und Geschichte erzählen.
Geschichten erzählen und genau ein Programm dabei im Hinterkopf haben. Freiheit ist ja nun auch manchmal so eine Sache. Sie sind ja freiberufliche Musikerin, Sie haben zwei Söhne. War es für Sie schwierig, besonders am Anfang, in diese freiheitliche Arbeit als freie Musikerin reinzukommen? Man muss ja auch irgendwo von leben. Viele haben Nebenjobs. Wie war das am Anfang für Sie? Wie war der Start als freie Musikerin? Haben Sie zum Beispiel viele Wettbewerbe gespielt, um auf sich aufmerksam zu machen? Oder wie haben Sie das gemacht?
Ja, zuerst waren viele Wettbewerbe, tatsächlich über 20 erste Preise und so. Aber das war meine, zum Beispiel, das ist meine Arbeit. Also da habe ich mich so ein bisschen eingestellt gefühlt. Also ich war zum Wettbewerb, ich muss gewinnen, weil da gibt es beim ersten Preis ein bisschen mehr Geld, zweiter Preis ein bisschen weniger. Aber irgendeinen Preis muss ich gewinnen, weil das ist mein Gehalt. So, das war in Studentenzeiten. Danach habe ich versucht, das Leben so besser zu verstehen und so irgendwie vernünftige Job zu finden. Ja? Also Klavierspielen ist ja gut, aber man muss ja wissen, was nächsten Monat auf was du vorbereiten musst. Ja, ich habe auch Nebenjobs gemacht in verschiedene Richtungen. Ich habe auch unterrichtet, aber jetzt bin ich frei.
Jetzt sind Sie frei und leben davon und haben
Erfolg. Ja, und genieße das auch, ja.
Und genießen das und spielen morgen in der Philharmonie Berlin. Das wünschen sich ja viele. Also Sie haben es geschafft, würde ich sagen, und Sie schaffen es gut. Sie haben ja auch zwei Kinder, die Sie ernähren müssen.
Ja, ich versuche mein Bestes.
Genau. Ja, jetzt haben wir schon über Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung gesprochen und ein bisschen über Liszt. Was schätzen Sie denn besonders an Liszt? Liszt ist ja so ein Musiker, Pianist, so ein Komponist, der war ein brillanter Pianist. Und manche spielen Liszt, um ihre Virtuosität und ihre Spieltechnik präsentieren zu können. Was ist Ihre Motivation, um Liszt zu spielen, weil die Stücke sind ja ziemlich schwer.
Ja, das ist, wir haben natürlich in Ostblock, sage ich mal so, alle Liszt spielen müssen, bei Examens und so, alle müssten spielen, Liszt spielen. Für mich Liszt bedeutet sehr viel im Moment, weil ich Artisten Resident bei Liszt Festival in Reiding bin und das ist ein Festival, wo in Burgenland der Liszt ist da geboren, ja, also Es ist für mich für die drei nächste Jahre oder für zwei nächste Jahre, also auf jeden Fall, da bin ich sehr oft und spiele sehr viel Liszt. Und auf Morgenprogramm stehen wirklich tolle Werke von Liszt. Also eine also Meilensteine von gesamtes Klavierliteratur und von Liszt, ich glaube, eine von besten.
Was mögen Sie besonders, außer natürlich der Virtuosität und weil er selber klang.
Der komponistische Sprache vor allem,
Ja.
wie das geschrieben ist, sehr, sehr, sehr pianistisch, wobei es ist natürlich sehr, sehr schwer technisch. Ja, das gebe ich zu. Und wenn man ein bisschen ganz jung ist und sehr viel sich mit Technik beschäftigt, da macht das wirklich Spaß, das zu können. Jetzt ein bisschen später, also wenn man so fertig mit Studium ist und so, wie gesagt, frei bist, dann habe ich auch freiwillig spiele ich ja auch Liszt, nicht nur wegen Residenz in Liszt. Es ist einfach, der Liszt hat ja viel, viel für andere Komponisten auch getan. Also die Musik ist komplex und ist ja ein Universum. Also da gibt es ja Programmmusik, auch so toll geschriebene Sachen wie Mephisto Waltz ist auch Programmmusik übrigens, aber es ist einfach, mich fasziniert, dass wie das geschrieben ist, also wie das liegt sozusagen im Händen.
Also Liszt und Mussorgsky stehen morgen bei ihrem Konzert im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin auf dem Programm. Und wir hören jetzt noch ein Stück von Rachmaninow. Ich glaube, das stammt von ihrer Debüt-CD,
Ja.
die ist jetzt schon ein bisschen her herausgekommen ist,
Ja.
für die Sie hier im Haus des Rundfunks, wie
Genau.
Sie vorhin
Ja,
erzählt haben, ja
ja.
das Vorspiel hatten, damit diese CD überhaupt aufgenommen wird. Sie haben das Vorspiel geschafft. Und jetzt werden wir aus den 10 Prälud Opus 23 die Nummer 5 in G-Moll hören, ein Prälud von Sergei Rachmaninow. Warum würden Sie jemanden empfehlen, dieses Stück zu hören? Was mögen Sie daran?
Der Rachmaninow-Prelude.
Ja.
Das ist eine schwierige Frage. Hören Sie einfach mal rein. Also das ist es ist eine sehr berühmte Prelude natürlich. Und man muss das mit Charakter spielen. Und ich glaube, ich habe so passende Charakter für dieses Stück. Ja.
Okay, und jetzt hören wir da mal rein. Also, Katerina Titowa spielt gleich das Prälude Nummer 5 in G-Moll, Opus 23 von Sergei Rachmaninow. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Sehr gerne.
Vielen Dank für das
Dankeschön.
interessante Gespräch und morgen ein wunderbares Konzert für Sie und alles Gute für die Zukunft wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank.